Ja, einen herzlichen Gruß. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig von wo, aber bestimmt von Doberan und auch von Rostock. Ich bin ja gerade so ein bisschen in Umzug. Hat auch alles soweit gut geklappt und nun heißt es ja, sich neu einem Anwachsprozess stellen in Rostock. Ja, also fühlt euch gegrüßt von da, wo ich herkomme. Wisst ihr eigentlich, wie schön ihr das hier habt? Also ich liebe es, nach Bützow zu fahren, aus einem ganz einfachen Grund. Erstens kennt mein Auto die Strecke umsonst, also ist schon blind, also ich brauche da gar nicht mehr viel lenken. Und zweitens, es ist wunderschön, hierher zu fahren und am Rand, man sieht das nicht oft, also zwischen Penzin und wo es dann so abgeht nach Altentrechow, am rechten Wegrand, müsst ihr mal machen. Also Ausflug heute, ne? Eine wunderschöne Straßenecke, ein wunderschöner Feldrand, diese Mohnpflanzen, ich liebe diese Farbe. Dann dazu noch ein bisschen Kornblumenblau und dann noch so ein paar Zeugs. Ne? Also ich kenne die alle nicht, ne? Also ihr wisst das bestimmt alles, aber ich habe in Bio immer nicht so doll aufgepasst. Also wunderschön und dann fährt man eigentlich so in einem sachten Tempo und links und rechts, wenn man viel Glück hat, dann fliegen die Schwalben mit einem um die Wette. Heute war es ein etwas größerer Vogel und dann guckt man auf Bützow, man sieht dann schon so ein bisschen die Silhouette. Einfach schön. Also ihr habt es hier richtig schön. Wollte ich nur mal so sagen. Mal Augen auf für Gottes große Schöpfung. Ich finde das immer wieder beeindruckend. Also, ja, jetzt geht's los. Ich bin ja immer wieder fasziniert, dass wenn Gott bestimmte Dinge so arrangiert und auch heute diesen Gottesdienst, diese Versammlung, arrangiert er, nicht wir, sondern wir sind lediglich die sich in diesen Bereich hineinbegeben, wo wir sagen, wir wollen eine Versammlung halten zur Ehre Gottes, wir wollen auf ihn schauen, wir wollen auf ihn hören. Und dann fügt Gott die Dinge alle so zusammen. Und genauso haben wir heute schon ganz viele Dinge gehört, die uns in eine Richtung bringen, in der es auch in der Predigt oder um die Dinge es in der Predigt auch gehen soll. Ich möchte mal voranschicken ein paar Begriffe. Was versteht ihr unter der Souveränität Gottes? Was bedeutet euch der Name Gottes? Was bedeutet euch die Herrlichkeit Gottes? Begegnen wir diesem souveränen und herrlichen Gott mit aufrichtiger Ehrerbietung in unseren Gemeinden, im ganz persönlichen Leben? Diese Punkte stellt Warren Wiersbe an den Anfang seiner Auslegung zu einem Buch aus der Bibel, zu dem Buch Hesekiel. Und daraus werden wir heute einige Verse bedenken. Und ich möchte diese Fragen einfach nochmal vorlesen und dann einfach mal so ein paar Sekunden, keine schmerzhafte Stille, aber andächtige Stille, euch zumuten, das mal zu überdenken. Was versteht ihr unter der Souveränität Gottes? Was bedeutet euch der Name Gottes? Was bedeutet euch die Herrlichkeit Gottes? Und begegnen wir diesem souveränen und herrlichen Gott mit aufrichtiger Ehrerbietung in unseren Gemeinden und im ganz persönlichen Leben. Und ich lasse euch mal einfach ein paar Sekunden mit diesen Fragen alleine. Das war jetzt nur eine halbe Minute. Zeit ist wirklich relativ. Wir werden uns um diese Fragen kümmern. Ich möchte uns einen Vers aus dem Buch Hesekiel vorlesen. Das ist noch nicht der Predigttext in Gänze, sondern nur ein Vers aus diesem Predigttext. Hesekiel 18, Vers 23. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Das möchte ich mal so als Headline so über die Predigt stellen. Habe ich etwa gefallen am Tod der Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. Wir werden noch einige andere Verse bedenken, aber diesen Vers, der steht so als Überschrift darüber, weil das ein ganz wichtiger Schlüssel zur Barmherzigkeit und Gnade unseres Herrn ist. Der Herr hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Daran hat sich nicht nur nichts geändert, sondern diese Aussage, dieses Bekenntnis des Herrn, des souveränen Gottes, der über alle Völker herrscht, hat seinen Sohn ans Kreuz und in den Tod gebracht. Genau dieser Wunsch, dieses Bekenntnis. Wir befinden uns beim Lesen des Buches Hesekiel in einer schwierigen Zeit des Volkes Israel. Hesekiel, er ist als 25-Jähriger nach Babel verschleppt worden und übernimmt dann so als 30-Jähriger, das war so gegen 593 vor Christus, ein geistliches Amt. Und das war ja so eine Situation, die Juden in Jerusalem eingekesselt und die anderen verschleppt nach Babel. Kann man in den ersten drei Kapiteln des Buches nachlesen. Und in der Folge erhält dann der Prophet Einblicke in die Gedanken Gottes und wir dürfen Teilhabe an Visionen, Erklärungen über Sünde und Gericht und auch an diesen Situationen geschichtlich, aber vor allem an einer Sache haben. Die Herrlichkeit und Souveränität Gottes erkennen und zu bestaunen, neu Ehrfurcht zu bekommen vor dieser Größe. Und wenn wir heute wieder auseinandergehen, dann ist es eigentlich so mein Wunsch, dass wir Lust bekommen, den Namen Gottes anzurufen und zu verherrlichen. Und vielleicht kann uns das Buch Hesekiel dabei helfen und eben nicht nur heute. Und einer der wichtigen Verse, der zugleich Schlüssel und Programm oder roter Faden für dieses Buch ist, finden wir in Hesekiel 6, Vers 7. Du sollst wissen, dass ich der Herr bin. Dieses Selbstverständnis in sich selbst, ich bin, der ich bin, lässt uns den Herrn ganz, ganz groß werden in diesem Buch. Und der Predigttext, den ich nun gleich vorlesen werde, nimmt uns mit hinein in die Gedanken und Ordnungen Gottes, die eben nicht nur eine Gültigkeit für das Alte, sondern auch vor allem für das neutestamentliche Bundesvolk besitzen. Hesekiel bekommt Einblicke und Verständnis für sein Zeitgeschehen, aber darüber hinaus eben in dieser Deutung, auch in dieser Wertung dessen, was da eigentlich passiert mit dem Volk, erlangt es eine geistliche Anwendung für uns als neutestamentliches Bundesvolk. Das Zeitgeschehen, der Fall Jerusalems, das Weichen der Herrlichkeit Gottes und das Eingestehen der Schuld des Volkes, das sind wichtige Themen in diesem Buch. Und wir wollen uns nun auf den Weg machen zu Hesekiel 18 und Benjamin wird mal den Text ein bisschen mit an die Wand werfen und es sind im Prinzip drei Teile, es ist nicht das gesamte Kapitel 18, sondern es sind drei Teile, die ein bisschen insofern im Zusammenhang stehen, als dass sie einen roten Faden bilden. Der Zwischenteil, der da fehlt, beschäftigt sich mit einem anderen Thema, da komme ich nur am Rande drauf. Hesekiel 18, Vers 1 bis 3, nee, bis 4 zunächst. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Was gebraucht ihr da für ein Sprichwort im Land Israel, das besagt, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ihr sollt dieses Sprichwort künftig in Israel nicht mehr gebrauchen. Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seele des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Dann der nächste Teil, ebenfalls Kapitel 18, die Verse 21 bis 24. Wir können dann nachher immer mal zurückschalten dann auch. Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, So soll er gewiss leben. Er soll nicht sterben. An alle seine Übertretungen, die er begangen hat, soll nicht mehr gedacht werden. Er soll leben und um seiner Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott, der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt? Wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und nach allen Gräueln handelt, die der Gottlose verübt hat, soll er leben? Nein, sondern es soll an alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, nicht gedacht werden. Wegen seiner Treulosigkeit, die er begangen hat, und wegen seiner Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Der dritte Teil, Verse 30 bis 32. Darum will ich jeden von euch nach seinen Wegen richten. Ihr vom Haus Israel, spricht Gott der Herr, kehrt um und wendet euch ab von allen euren Übertretungen, so wird euch die Missetat nicht zum Fall gereichen. Werft alle eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. So kehrt denn um und ihr sollt leben. Vielleicht nochmal zum ersten Teil dann zurückspringen. Ja, danke. Ja, zu diesem ersten Teil. Wie der Vater, so der Sohn. Oder noch schlimmer, das Kind kann ja gar nichts dafür bei den Eltern. Warum nimmt das Wort Gottes über die Verkündung Hesekiels hier so ausführlich Stellung zu diesem Problem? Die Juden in der Verbannung sahen es als Strafe für die Schuld der Väter an. Und deswegen muss Hesekiel dazu etwas sagen im Auftrage Gottes. Das Ergebnis und dazu dann eben auch noch ein paar Bemerkungen ist eine Form von Fatalismus. Ich kann machen, was ich will. Da ändert sich nichts. Und das kann sehr gefährlich werden. Oder, um bei dem Wort zu bleiben, fatal werden. Ich kann an meinem Schicksal nichts ändern. Das ist eine der gefährlichsten Irrungen unserer Gedanken. Es ist auch nicht die korrekte Deutung des Wortes aus 2. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Es geht hier nicht darum, dass wenn der Vater gesündigt hat, bis ins dritte und vierte Glied die Familie heimgesucht wird, sondern wenn diese Sünde vorangetrieben wird und genauso getan wird, wenn die Sünde der Väter weitergetan wird. Das ist damit gemeint. Da lagen also die Israeliten ein bisschen verkehrt. Aber auch der zweite Bereich, und das ist das, was wir aus diesem Kapitel nicht lesen werden, das könnt ihr zu Hause mal tun. Da geht es vor allem darum, Israel als, oder das Volk Israel als Nation, also wir stehen ein, wenn einer gesündigt hat, dann ist letztendlich so etwas wie eine Volkesschuld da. Denken wir an die ganzen Dinge, die beim Auszug aus Ägypten passiert sind. Wer gegen das Banngebot zum Beispiel versagt und. Also da waren ganz viele Dinge dabei, die sicherlich in dem Bereich hineingehören, aber jetzt so daherzukommen und zu sagen, es ist halt einfach so, wir sind schuldig geworden, jetzt müssen wir halt eben das alles einstecken, das ist die Schuld für uns und das ist jetzt so. Hesekiel sagt, Moment, es geht nicht darum, wenn die Väter saure Trauben essen und die Kinder stumpfe Zähne bekommen. Diesen Zusammenhang, den möchte Hesekiel im Auftrage Gottes hier ganz deutlich negieren, aufheben, erklären, was Gott hier eigentlich sagen möchte. Es geht um die Seele eines jeden Einzelnen. Es geht um die Schuld eines jeden Einzelnen. Es gibt keine Sippenhaft und keine kollektive Gnade. das gibt es einfach nicht. Es nützt nichts, sich vor Gott hinzustellen und darüber zu klagen, dass die Erziehung schlecht war und vielleicht die sozialen Umstände oder das Mobbing in der Klasse. Es geht immer um den Einzelnen, ohne Entschuldigung, ohne Wenn und Aber. Das Wort Gottes fordert uns hier in ganz besonderer Weise auf, mit ihm ganz persönlich eine Beziehung zu haben. Niemand von uns kann sich vor Gott hinstellen und sich hinter frommer Projektarbeit verstecken. Projektarbeit, also immer wenn es hieß, die Kinder machen ein Projekt in der Schule, da habe ich dann schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, also es passiert nichts. Weil es versteckt sich jeder dahinter. Ja? Und irgendeiner macht dann irgendwas und dann kriegen alle die gleiche Zensur. Das wäre Kollektivgnade. Die gibt es nicht. Es wird jeder Einzelne angeguckt. Jeder Einzelne wird bewertet. Wobei bewertet jetzt nicht, wer Gerechtigkeit ist. Ja, aber jeder hat seinen Termin mit seinem Schöpfer. Hundertprozentig. Das ist unwiderruflich so gedacht, geplant und so wird es sein. Ihr werdet nicht als Gemeinde Bützow in den Himmel kommen, sondern nur jeder Einzelne. Ich war in der Gemeinde und ich habe Brot für die Welt unterstützt und was weiß ich nicht noch alles. Das wird mich dem Himmel kein Stückchen näher bringen. Warum ist das so? Und warum nimmt sich Gott das Recht heraus, so zu handeln? Ich bin jetzt mal sehr provokativ. Aber ich merke immer wieder, dass wir Menschen, egal ob in Gemeinden oder im Leben außerhalb der Gemeinde, ganz schnell etwas ganz Wichtiges vernachlässigen. Siehe, alle Seelen gehören mir. Wir gehen mit unseren Lebensumständen, mit unserer Gemeindearbeit, mit all den Dingen, die uns im Beruf interessieren, mit unseren Familien, mitunter sehr lax um. Das ist mir auch bei diesem Text ganz neu deutlich geworden. Also mir hat es die Beine weggehauen. Alle Seelen gehören mir, sagt Gott hier. Also wenn Deutschland 1-0 gewinnt, dann in einem Spiel, das sicherlich, naja, gut, dann sprechen einige so davon, das war ein souveräner Sieg. Gut, das ist ein Ergebnissport und okay, Gewinn tut der, der die meisten Tore hat. Aber das hat doch mit Souveränität nichts zu tun. Gott sagt hier, alle Seelen gehören mir. Das ist souverän. Und wir benehmen uns manchmal, ob das, wie gesagt, in Gemeinde, Beruf, Familie ist, als ob das eben nicht ganz so ist. So ein Stückchen gehöre ich mir doch wohl selbst, Gott. Gott ist Schöpfer, wir sind sein Eigentum. Und Gott kann mit Schuld aufgrund seiner Heiligkeit nichts gemeinsam haben. Daher ist das Urteil klar, und er kann dieses Urteil aussprechen, weil jede Seele ihm gehört. Diesen Umstand vernachlässigen wir mitunter wirklich sehr, sehr schnell. Vor allem, wenn es um andere und vermeintlich unfromme Personen geht, wie schnell erheben wir uns und geben ein Urteil ab, das uns nicht zusteht. Der doch nicht. Also Gott, das kann doch nun unmöglich dein Ernst sein. Der doch nicht. Ihr Lieben, lasst uns diesen Zusammenhang nicht vergessen. Jeder einzelne von euch gehört Gott. Und der Sünder muss sterben, weil Gott nichts mit ihm gemeinsam haben kann. Keine Ewigkeit, keine Zukunft. Und es geht um jeden einzelnen von euch. Jeremia greift diesen Gedanken übrigens auch auf, dieses Sprichwort. Und wir lesen in Jeremia 31, 29, in jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Väter haben unreife Früchte gegessen und die Zähne der Söhne sind stumpf geworden, sondern jeder wird für seine Ungerechtigkeit sterben. Jeder Mensch, der unreife Früchte isst, dessen Zähne sollen stumpf werden. Immer dann, wenn uns ein Wort die so sicher geglaubten Beine mal des eigenen und so gut begründeten Standpunktes weghauen tut, dann fallen einem so wichtige Verse ein, die man so mal irgendwann aufgesogen hat, weil es gar nicht anders geht. Weil man in einer Situation war, wo man sich eigentlich nur noch so daran klammern konnte, was man so auswendig kann. Psalm 8, Vers 5 bis 7 ist so ein Vers, der genau in diesen Bereich hineingehört. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ja, wir sind Gottes Eigentum. Ich könnte jetzt so ganz platt ein paar praktische Anwendungen bringen. Also wenn ihr dann irgendwas kreativ gemacht habt, dann ist das euer Eigentum. Dann werdet ihr das auch nicht nehmen und einfach in die Tonne hauen. Manchmal vielleicht, das fällt mir gerade ein, von vorne anfangen. Gott hat es gereut, mit uns angefangen zu haben. Ganz eindeutig. Gibt es immer wieder solche Stellen. Es gereute Gott. Der hat manchmal wirklich die Nase voll von uns. Aber er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Wir sind Gottes Eigentum. Wir haben gar kein Recht, etwas zu fordern, was ein paar Stufen über uns liegt. Das muss man auch immer mal so. Wir ordnen uns auch häufig falsch ein. Ich mag auch nicht dieses kumpelhafte Jesus, mein Freund. Das ist so, boah, ja, Hauptsatz der Kybernetik, also einer der Hauptsätze der Kybernetik. Jedes System X kann nur das System X-1 sehen und erkennen und begreifen. Gott werden wir nicht begreifen, weil er X plus ist, über uns ist. Und das ist einfach wichtig auch zu begreifen. Er hat uns geschaffen und hat uns in seine Schöpfung integriert, aber an einen bestimmten Platz. Und darüber hinaus ist er so, liebt er uns so sehr, dass er in der Ewigkeit Gemeinschaft mit uns haben will. Er wird dann mitten unter uns sein. Das ist das, was er mit uns vorhat. Und wir stellen uns dann immer hin und haben so einen Katalog von gewissen Dingen, die wir dann auch noch ganz gerne erleben würden wollen. Wir sind Gottes Eigentum. Wir haben kein Recht, da etwas zu fordern. Dass wir uns über die Gnade und seine Gerechtigkeit, die wir anziehen dürfen als Kreaturen dieser Gnade durch Kreuz und Auferstehung Christi, freuen dürfen, das ist keine Erfüllung irgendwelcher Ansprüche, die wir anmelden könnten. Und wir sehen hier auch das ganz, ganz große Thema der Verantwortung für unser Leben. Es ist ebenfalls gegründet in der Schöpfungsordnung. Wir haben heute schon, es hat alles wunderbar gepasst. Gott schuf uns als Person mit Gedanken, Entscheidungen und einer Moralität. Also Verantwortung. Ich halte das für wichtig, gerade auch den Jugendlichen klarzumachen, dass sie selber die Verantwortung für ihr Leben ergreifen müssen. Das kann keiner für sie tun, niemals. Sie müssen eine ganz eigene Beziehung, persönliche Beziehung zu Gott, dem Vater, haben. Es folgt dann zwischen diesem ersten und zweiten Teil, der heute Predigtext ist, dieser Bereich, wo es um das Thema des Meidens der Sünde und der Gerechtigkeit und der Gewalttätigkeit innerhalb einer Familie geht. Wir steigen jetzt wieder weiter ein in den Text ab Vers 21. Wenn aber der Gottlose umkehrt von allen seinen Sünden, die er begangen hat, und alle meine Satzungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so soll er gewiss leben, er soll nicht sterben. Wohl bemerkt, wir befinden uns uns weit vor dieser Zeit, wo wir das genießen dürfen, wo wir das erleben dürfen, dass Jesus für uns den Sieg errungen hat über Tod und Sünde und Schuld. Am Ablauf des Zu-Gott-Kommens hat sich aber nichts geändert. Erkenntnis der Schuld, Umkehr gleich Bekenntnis der Schuld und Abwendung von dieser und Bewahrungen der Satzung Gottes. Daran hat sich nichts geändert. Würdet ihr sagen, das ist gesetzlich? Ich muss wieder gegen eine Abflachung ankämpfen. Es geht mir genauso. Wir sind ganz schnell dabei zu sagen, ja, wir haben ja das Kreuz. Da ist das mit der Sünde nicht ganz so schlimm. Sünde ist unverändert schlimm. Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Nur wir haben die Möglichkeit, mit unserer Schuld ans Kreuz zu kommen. Aber wir, ich sage jetzt mal das ein bisschen platt, wir nutzen das gerne aus. Wenn so ein Trend, so eine Tendenz im Leben da ist, dann stimmt da etwas nicht. Und das hat bei weitem nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, sondern mit der Beziehung zum Herrn. Matthäus 22 lesen wir ab Vers 36. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und an anderer Stelle sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um irgendetwas abzulösen oder aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Also er hat alles das getan, was hier gefordert ist. Aber wir sind aufgerufen, wer in mir bleibt und mein Wort hält, sagt Jesus, den werde ich vor dem Vater verteidigen, Fürsprache einlegen. Wir dürfen uns nicht dahinstellen und sagen, so etwas gilt alles für mich nicht mehr, weil ich bin ja durchs Kreuz gerettet. Sondern unverändert gilt das, was in der Bibel steht. Ob wir Schabbatruhe halten oder am Sonntag Ruhe halten, ist völlig dahingestellt. Aber so eine Taktung von 6+1 ist Gottes Gebot. Und den Nächsten zu lieben, wie sich selbst, setzt erstmal voraus, dass ich mit mir im Reinen bin. Und das geht nur am Kreuz. Wir legen den Opfertod unseres Herrn Jesus in bestimmten Richtungen immer sehr großzügig aus. Er ist für alles und jeden gestorben. Und es tut mir ja auch so sehr leid, dass ich heute wieder daneben getreten bin. Aber er hat ja alles getragen. Ist richtig, ich brauche keine Angst vor dem Morgen haben. Aber dann machen wir ganz schnell einen Haken hinter unsere Schuld. Und formell stimmt das auch. Aber mit keinem Wort hat Jesus das so gesagt. Macht mal, wie ihr denkt. Ich bin ja für alles gestorben. Das lese ich nicht in der Bibel. Im Gegenteil, Jesus formuliert hier Gebote, die natürlich eben für uns diese Gültigkeit haben, die ich schon angesprochen habe. Und die haben es in sich. Den Herrn, Gott, dem wir gehören, das darf man nicht vergessen wieder, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Denken. Und es steht, du sollst. Also nicht etwa so, also hör mal, ich habe alles für dich getan und wenn es dir nichts ausmachen würde, dann komm doch mal vorbei und ehre mich ein wenig. Vielleicht kannst du mir von deinen Gedanken ein paar abgeben und mir widmen. Der Gott, dessen Eigentum wir sind und dem wir davongelaufen sind, will uns ganz und gar. Er hat alles gegeben, sein Leben. Hesekiel 18 ist weder alt noch ungültig, sondern hochaktuell und so wahr. Umkehren und sein Gebot halten. Dann wird, wie der Vers 22 uns verheißt, unserer Schuld nicht mehr gedacht werden. Und nun, und das ist so groß und unglaublich, lässt Gott wieder mal ganz tief in sein Vaterherz schauen. Sollte ich Gefallen am Tod des Gottlosen haben? Sollte Gott Gefallen daran haben, wenn seine Geschöpfe im ewigen Nichts, in der ewigen Verdammnis enden? Das macht Gott so groß, so souverän. Er darf das auch so. Weil er ist, ich bin, der ich bin. Das ist dieses Selbstverständnis Gottes. Wir gehen in den dritten Teil. Hesekiel 33 ab Vers 11. Okay. Ich möchte aber noch ein Vers aus dem 33. Kapitel dazu nehmen. Sprich zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose von seinem Weg umkehre und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Gut, jetzt zu diesem dritten Teil. Da möchte ich eigentlich vor allem drei Elemente herausstreichen, die Gott von uns erwartet. Also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man dann in der Familie dann abmacht, also ihr lieben Kinderlein, wenn die Eltern heute Abend nach Hause kommen, ist das und das und das und das erledigt. Sondern es geht hier um viel, viel mehr, um weitaus mehr. Es geht darum, um eine Beziehung, die Bestand hat über unser irdisches Leben hinaus und die Grundsatzdiskussion darüber zu führen. Das ist so ein bisschen mitunter müßig. Wenn ich einem souveränen, gewaltigen Gott gegenüberstehe, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich in irgendeiner Form Furcht bekomme, sondern Ehrfurcht bekomme vor dem, was da abläuft. Und da geht es nicht um mein irdisches Leben, sondern es geht um mein Dasein in der Ewigkeit. Und das ist die Brisanz, die hinter dieser Fragestellung, was erwartet Gott von uns, steht. Aus dem Vers 31. Werft alle eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Treue. Fangen wir mal andersherum an. Gott fordert hier Treue. Und wieder provokant, ist Gott treu? Fünfte Mose 7, Vers 9. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf 1000 Generationen. Ich will es nicht ausrechnen. 1000 Generationen. Unfassbar groß. Unfassbar ewig. Treue. Eigentlich ist die Frage schon beantwortet. Aber vielleicht noch so ein, ist mir auch gerade eingefallen. Was haben wir nicht alles für Diskussionen über die Umwelt? Und ich finde es auch in Ordnung, dass wir Gottes Schöpfung immer mehr auch beachten müssen, bewahren müssen und nicht so sehr ausnutzen müssen. Aber bis ans Ende der Welt wird nicht aufhören, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Ernte. Und wie oft hört man so Anfang des Jahres, ach, der Winter war zu kalt oder der war zu warm, dann war entweder zu wenig Wasser oder zu viel Wasser, dann waren entweder irgendwelche Fliegen da oder irgendwelche Raupen oder was auch immer. Aber es gab immer eine Ernte. Gott ist treu. Also die Frage ist beantwortet. Jetzt zu der Frage, sind wir treu? Diese Frage ist eine der wichtigsten Fragen, um Gottlosigkeit und Schuld zu offenbaren. Treue. Treu Gott gegenüber zu sein. Ich möchte das gar nicht praktisch füllen, sondern nur ein paar Punkte aus der Seelsorge nennen. In der Ehe ist Treue notwendig und die Ehe ist vielleicht so das beste Übungsstück für Treue. Grundlage für Vertrauen. Treue in der Ehe. Gedanken, die spazieren gehen. Frauen oder Männer, die andere Frauen oder Männer anschauen. Und wie furchtbar enttäuscht, am Boden zerstört, haben wir in der Seelsorge Menschen erlebt, die Untreue erleben mussten. Und das ist nur ein ganz kleiner Bereich, wo Treue geübt werden kann. Ich habe es erlebt, dass wir unsere Funktelefone unproblematisch verwechseln konnten morgens. Wäre nie was passiert. Lediglich, ups, ich bin heute auf der anderen Nummer. Probiert das mal als Ehepaar. Und nun zurück zu Gott. Wie enttäuscht muss Gott sein, wenn wir ihm untreu sind? Ich habe die ersten beiden Gebote schon vorgelesen. Liebe deinen Gott mit allem, was du hast. Und wie entsetzlich muss es für Gott sein, wenn er merkt, die Seelen, die er geschaffen hat, die ihm gehören, die er retten möchte, für die er seinen Sohn gegeben hat, denken, hoffentlich wird Deutschland Weltmeister. Ist jetzt ein bisschen platt. Aber sie gucken auf andere Dinge, nicht auf ihn. Wie entsetzlich muss das für Gott sein? Herz und Geist erneuern, die beiden anderen Teile. Mit Herz kann ich ja ganz gut umgehen. Aber ich denke, hier ist geistlich etwas anderes gemeint. Wo mein Herz hängt, da sind auch meine Aktivitäten. Also auch Sünde entspringt letztendlich in ihren Gedanken unserem Herzen. Und andersherum, das Herz zu erneuern, bedeutet andere Ausrichtung. Und wenn mein Herz ungeteilt Gott gehört, schaffe Gott in mir ein ungeteiltes Herz. Das ist so, ja, also wenn ich drei Wünsche frei hätte, ne? Das wäre Wunsch eins. In mir ein ungeteiltes Herz, nur für Gott. Und das möchte Gott. Wenn mein Herz ungeteilt Gott gehört, dann ist es gut. Jetzt kommen natürlich immer gleich die Fragen, ist denn da auch noch Platz für die Beziehung zu einem anderen Menschen? Ja, sicher, das ist klar, aber niemals auf Platz 1. Und ich glaube, das ist auch das, was Gott hier will, ist diese geistliche Anwendung. Ja? Gott hat die Menschen ja zu zweit geschaffen. Aber dieses Dein ist mein ganzes Herz, wie im Schlager, das geht so nicht. Sondern an Punkt 1 steht immer Gott. Und eine Beziehung zu einem anderen Menschen ist übrigens immer die praktische Umsetzung dieser geistlichen Anwendung. Man kann Gott schlecht treu sein, wenn man in der Familie oder in der Ehe oder im Beruf, man muss noch nicht mal die Ehe immer dafür nehmen, egal wo man steht, wenn man da untreu wird oder nicht zu seinem Wort steht. Ich halte das für einen ganz wichtigen Zusammenhang. Bei der Erneuerung des Geistes geht es nicht um einen neuen Geist anderen Ursprungs, so etwa wie ein neuer Anzug, den man aus dem Schrank nimmt, ein neuer Look. Es geht um seinen guten Heiligen Geist, der uns beseelen möge. Und der Vers 32 macht dann eben noch einmal diesen Schlussstrich und gibt diesen Blick frei in das Vaterherz. Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht Gott, der Herr. So kehrt dann um und ihr sollt leben. Wie funktioniert das praktisch? In Johannes, im ersten Johannesbrief, im ersten Kapitel, im Vers 9 lesen wir: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der gleiche Gott, und das ist das ergreifende Moment, wo ich immer sage, meine Güte, da stehen wir davor und können eigentlich nur noch den Unterkiefer runterklappen lassen und sind sprachlos. Gott ist so souverän. Wir gehören ihm. Und er hat seinen Sohn gegeben, damit das da in der Bibel steht. Und das ist sein Wort und das steht unverrückbar dort. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir haben einen großartigen, heiligen, gnädigen, souveränen Herrn. Sein Name sei über alles gelobt. Und ich hoffe, dass wir so ein bisschen intensiver über die Souveränität Gottes und seine Souveränität in meinem Leben ganz persönlich mal intensiv so nachdenken. Dazu kann auch eine Fahrt nach Bützow dienen und da kann auch ein Spaziergang dienen, einfach sich mal die Stille zu nehmen und darüber nachzudenken, wie groß Gott eigentlich ist, wie souverän er uns gemacht hat und wie souverän er entschieden hat, ich gebe meinen Sohn für euch. Denn ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Amen.